Gut, ich möchte heute über ein Thema sprechen, was mich ja die letzten 2-3 Monate sehr bewegt hat, auch im Zusammenhang mit unserer Entwicklung als Gemeinde, und zwar: Wie führt Gott? Eins können wir wissen, jeder von euch, jeder, ohne Ausnahme, Gott möchte jeden von euch führen, jeden Einzelnen, ja. Ob der nun jung ist, oder meint ihr junge Leute eher als ältere? Ab wann hört das auf? Gar nicht, ne? So, also, Gott will auch Kinder führen. Und ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, was sagt die Bibel über Führung? Es gibt ja verschiedene Geschichten über Führung. Da gibt es ja ganz spannende Geschichten über Führung. Und wir brauchen, wie auch so im alltäglichen Leben, so ein Navi. Wir haben uns jetzt in Kroatien ein Boot gemietet, und da war so ein Navi. Das ist so klasse, ein Boot mit Navi. Dann wird angezeigt, ein Fisch, mehrere Fische drunter. Und dann, wie tief die Felsen unter dir sind. Du musst dann aufpassen, dass du da nicht auf flachen Boden gerätst und so weiter. Und da auf dem Wasser sind ja keine Schilder. Hier geht's zum Hafen oder da, ne, du bist auf dem Wasser, da sieht ja alles gleich aus. Und dann fährst du einfach, wenn du zurückfährst, dem Navi nach. Und ich dachte, so ist das, wenn der Heilige Geist uns führt, ja. Und wir brauchen Führung. Und ich möchte euch 4 Arten von Führungsmöglichkeiten mal vorstellen. Es gibt noch viele, viele andere. Aber es gibt verschiedene Arten von Führungsmöglichkeiten. Und die Frage ist, wie führt Gott uns? Führt er uns wie ein Reiseführer? Das werde ich gleich anhand des Psalm 23, können wir das sehen. Vielleicht können wir die erste Folie schon mal, einfach nur mal so das erste Bild. Ich hoffe, ich habe das richtig jetzt. Ja, wie führt Gott? So geht's los. Genau. Führt Gott dich wie ein Coach, wie ein Trainer, der dich herausfordert, oder eben wie ein Reiseführer? Und ich möchte mich zuerst an dem Psalm 23 orientieren. Da steht ja: Der Herr ist mein Hirte. Und der Hirte spielt im Alten und in dem Neuen Testament eine sehr große Rolle. Das war eigentlich auch ein ehrenhafter Beruf, wenn wir an David denken. David ist ja vorher Hirte gewesen, ist nachher König geworden. Die Bibel spricht von guten Hirten und schlechten Hirten. So, jetzt gucken wir uns mal den Psalm an. Können wir mal die nächste Folie eben sehen, Jörn? Da, genau. Ist ein bisschen klein, ne? Könnt ihr das sehen? Geht das? Ja, ich lese mal. Der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keine Not. Er bringt mich auf saftige Weiden, lässt mich ruhen am frischen Wasser und gibt mir neue Kraft. Auf sicheren Wegen leitet er mich, dafür bürgt er mit seinem Namen. Und muss ich auch durchs finstere Tal, ich fürchte kein Unheil. Du, Herr, bist ja bei mir. Du schützt mich und du führst mich, das macht mir Mut. Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir deinen Tisch, festlich nimmst du mich bei dir auf und füllst mir den Becherrand voll. Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag. In deinem Haus darf ich nun bleiben, mein Leben lang. Hört sich ja alles ganz nett an, ne? Wenn ich das so lese, dann denkt man so, ich kann mich innerlich zurücklehnen und einfach nur ihm vertrauen, und dann sorgt er ja schon für mich, ne? Hört sich alles sehr, sehr gemütlich an, aber so ist es nicht. Wir müssen uns den Text genau anschauen. Und ich habe mich oft gefragt in den Beratungsgesprächen, ist es so, dass manche Leute sich auf diesen Psalm 23 beziehen und gar nicht merken, dass ihr Leben in ein Chaos geht? Also du kannst sagen, ja, der Herr ist mein Hirte und ich bekenne diesen Psalm 23, und merkst gar nicht, dass dein Leben in ein Chaos geht. Ja? Warum ist das so? Der Psalm 23 ist weltweit bekannt, auch bei den Ungläubigen. Sie kennen diesen Vers, diese Bibelstelle. Obwohl er so beliebt ist, dieser Bibelvers, können nicht alle ihn anwenden für sich. Nicht alle haben das Recht zu sagen, der Herr ist mein Hirte. So, und ich habe mir selber die Frage gestellt, wenn mein Enkel mich fragen würde, Oma, woran sieht man denn, dass der Herr dein Hirte ist? Und zum Beispiel war für mich die Impfung ganz klar ein Hinweis für mich, jeder hat da andere Einstellungen, ich lasse mich impfen, damit ich das Reich Gottes bauen kann, damit ich in die Gesellschaft kann. Ich lasse mich impfen, damit ich mich nicht zurückziehen muss, sondern der Herr ist mein Hirte, er wird auch für meinen Körper sorgen. Das war meine Haltung. Ja, da habe ich mir gesagt, okay, Henny, glaubst du das oder glaubst du nicht? Und dann habe ich mich impfen lassen. Es ist wahr, der gute Hirte starb, also Jesus starb für alle. Sein Erlösungswerk gilt für alle. Aber diesen Psalm können nur die für sich in Anspruch nehmen, die wirklich sagen können, der Herr ist mein Hirte. Ja, wenn Jesus wirklich dein Hirte ist. Und wenn er dein Hirte ist und du das wirklich sehen kannst, auch in deinem eigenen Leben, dann gilt alles, was da drin steht, gilt dann auch für dich. Und da kannst du dich mal fragen, bist du sein Schaf, das ihm folgt, hörst du seine Stimme? Ich möchte jetzt gern mal einzelne Bibelverse denen nachgehen. Können wir mal die nächste Folie sehen? Führung durch Hingabe. Ist das die Folie 3? Jörn, kannst du mir mal helfen? Ist das die Folie 3? Ich höre den gar nicht, ne, jetzt. Okay. Also.
Das ist die Folie 3.
Ja, super, Jörn, danke. Super. Die erste Art der Führung ist durch Hingabe. Er lässt mich lagern auf grünen Augen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Ich habe noch eine andere Übersetzung gefunden, die fand ich auch gut. Mir wird es weder an Speise für meine Seele noch für meinen Leib fehlen, weil er mich auf grünen Auen weidet. Es fehlt mir auch nicht an Erfrischung, weil er mich zu stillen Wasser führt. Also hier lesen wir, dass der Hirte uns führt, aber was bedeutet das Führen? Und jetzt wird schon kritisch. Bin ich bereit, meine grüne Aue zu verlassen? Ich muss bereit sein, das loszulassen, was gemütlich ist, was nach Urlaub aussieht und nach Sicherheit aussieht. Ich muss mich bewegen, muss bereit sein, mich weiter zu bewegen, wenn der Hirte ruft und sagt, jetzt gibt's was Neues. Und wenn der Hirte ruft, dann höre ich und dann folge ich. Hier ist kein Raum für Bequemlichkeit. So, was könnte das bedeuten, dieses Loslassen? Ich finde das immer sehr spannend, wenn dann so Frauen in die Beratung kommen und sagen, Frau Seidlitz, ich weiß, mein Mann hat eine andere. Und dann sage ich, okay, dann können Sie ihn konfrontieren. Habe ich noch nie gemacht, kann ich nicht. Ich kann nicht konfrontieren. Okay, sage ich, dann können Sie aus dem Schlafzimmer ausziehen. Oh, es gibt aber gar kein schönes Zimmer bei uns. Ne? Da müsste ich ja das erstmal renovieren und neu machen. Geht nicht. Und dann sage ich, okay, dann müssen Sie einen Beruf nehmen, damit Sie finanziell unabhängig sind von ihm. Ja, was soll ich denn machen? Ich weiß doch gar nicht, was ich machen soll. Egal, was man gesagt hat, immer geht nicht. Geht nicht. Und viele Leute sind nicht bereit, etwas zu tun, ihre Bequemlichkeit aufzugeben. Was könnte noch loslassen bedeuten? Meine Denkweise muss ich immer wieder hinterfragen. So wie ich denke, ist das richtig? Offen sein für Selbstkritik. Reflektieren. Viele Menschen können überhaupt gar nicht reflektieren. Lernbereit sein. Andere Meinungen wertfrei stehen lassen können. Auch Menschen loslassen. Manchmal muss man seinen Job aufgeben. Oder auch Finanzen abgeben. Ich sagte das schon am Donnerstag, wer der Welt nicht gestorben ist, kommt nicht in seine Verheißung. Also dieses Ego abgeben und sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. So, kommen wir zu dem nächsten Vers. Jörn, darf ich die nächste Folie sehen? Danke, Jörn. Das fand ich so schön. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen. Kennt ihr das, dass ihr so müde seid? Aber er gibt uns Lebenskraft. Er erquickt unsere Seele. Schauen wir uns Kaleb an. Kaleb ist ein ganz tolles Beispiel dafür. Ich habe mich gefragt, warum hat der Mann so viel Lebenskraft? Und da steht, ein Moment, das ist jetzt zu früh, aber es, die, genau, ja. Ich lese es euch vor aus Josua 14, Vers 10. Da soll das Land Kanaan eingenommen werden. Und dann sagt der Kaleb sagt zu Josua: Der Herr hat mich, wie er versprochen hat, am Leben gelassen. 45 Jahre ist es her, seit der Herr dieses Wort zu Mose gesprochen hat, als Israel durch die Wüste zog. Heute bin ich, wie du siehst, 85 Jahre alt. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich ausgesandt hat. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch heute, wenn es gilt, zu kämpfen, auszuziehen und heimzukehren. Nun gib mir also dieses Bergland, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Wie bekommen wir neue Lebenskraft? Wir bekommen neue Lebenskraft dadurch, dass wir bereit sind zu kämpfen. Durch Siege bekommen wir neue Lebenskraft. Es ist ja so auch im Sport, wenn du lange nicht Sport gemacht hast, deine Muskeln ziehen sich zurück, kannst du machen, was du willst. Und so ist es auch im Geistlichen. Wenn wir nicht ständig uns geistlich herausfordern lassen, werden auch unsere geistlichen Haltungen, Meinungen, Denkweisen immer schlaffer. Wir werden immer müder. Und wir haben das jetzt in diesem Jahr wirklich praktiziert, der Burkhard und ich. Wir haben bewusst in diesem Jahr auf unser Urlaubsgeld verzichtet, weil wir gesagt haben, wir wollen die Gemeinde finanziell nicht belasten. Und so haben wir gesagt, Herr, du bist dafür zuständig, du bist unser Versorger. Und wir haben gesagt, Herr, wir vertrauen dir. Als wir uns dafür entschieden hatten, klingelte das Telefon, die Bank rief an und sagt, sie haben in einen Fonds investiert, der sehr viel gebracht hat. Und was sollen wir mit dem Geld machen? Dann hatten wir die Taufe, ihr wisst es. Und dann kam jemand auf uns zu, gab uns einen Geldumschlag, der wusste von nichts, sagt, das soll ich euch geben. Und da war so viel Geld drin. Diese Person, die uns das Geld gegeben hat, haben wir 2 Jahre nicht mehr gesehen, haben überhaupt keine Beziehung zu dieser Person und da war viel Geld für uns und das steht extra für euch. Dann sind wir in Urlaub gefahren. Normalerweise hast du dann Staus und musst am Tunnel warten und so. Wir konnten straight durchfahren. Als wir ankamen im Urlaub, sagten die Leute, boah, der Wind hat nachgelassen, es ist wunderschönes Wetter. Wir hatten 2 Wochen perfekten Urlaub, als wir in auspacken, also wieder einpacken mussten, kamen die Wolken und es kam wieder der Wind und so weiter. Wir gehen an die Rezeption und wir hatten fast die Hälfte unseres, von dem, was wir gedacht haben, was es gekostet hat, mussten wir bezahlen, weil es war irgendwie so ein Sonderplatz. Ja? Es war wunderschön. Es war der schönste Urlaub in unserem Leben. Gott hat uns so gut versorgt. Wir haben ganz bewusst gesagt, Herr, du versorgst uns. Ja? Und deshalb, Gott möchte, dass wir Glaubensschritte gehen und nicht nur reden, sondern da müssen Taten kommen. Und es ist interessant, wie Gott führt im Psalm 23. Und jetzt kommt's, wie führt Gott in Josua 3, Vers 5? Da wird die Führung ganz anders beschrieben. Im Psalm 23 hört sich Führung ganz nett an. Ich denke da eher so an Camping, ne? Wir fahren mal so ins Grüne. So, wir brauchen dann nur unserem Navi folgen, hört sich alles sehr entspannt und nett an. Wir folgen dem Navi, ganz einfach. Aber in Josua 3 sieht es ganz anders aus. Und da hör mal in dich hinein, was gilt für dich. In Josua 3 lesen wir, und das ist jetzt sehr entscheidend, und das ist so meine Art, wie ich geführt werde, Führung durch den sehenden Geist. Ja, das Volk Israel steht also vor diesem verheißenen Land Kanaan und überlegt, können wir es einnehmen oder nicht? Schaffen wir das? Und sie brauchten eine ganz klare Führung Gottes. So, Josua, wollte ich gerade sagen. Jörn, kannst du uns mal gerade die nächste Folie zeigen? Genau. Führung durch den sehenden Geist. 4. Mose 13, Vers 30. Kaleb besänftigte das Volk, das über Mose aufgebracht war, und sagte, wir werden hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen. Wir können es bezwingen. Die Männer aber, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, nein, wir können nicht zu dem Volk hinaufziehen. So, das ist jetzt sehr spannend, finde ich. Mose hatte einige Kundschafter ausgesandt, die sollten mal gucken, wie sieht das Land aus. 10 Leute sagen, geht nicht, und 2, Josua und Kaleb, sagt, geht. Warum? Josua und Kaleb hatten einen anderen Geist. Das ist so entscheidend. Sie hatten einen anderen Geist. Und deshalb sind manchmal auch so Disharmonien in der Gemeinde. Der eine beurteilt das aus der Seele und der andere beurteilt das aus dem Fleisch, aus dem Geist. Und der Geist in dir ist so entscheidend. Kaleb und Josua sahen etwas ganz anderes als die anderen. Und hier sehen wir, dass die Masse nicht immer recht hat. Ja? Du kannst Bibelverse auswendig lernen und bekennen und all sowas. Entscheidend ist immer, was du siehst. Dein Geist entscheidet, was du siehst. Siehst du mit der Seele oder mit dem Geist? Die Seele zeigt dir das, was du sehen willst. Ja? Und das ist ein Riesenunterschied. Nochmal, Josua und Kaleb haben das Gleiche vor Augen wie die anderen. Die anderen sagen, nein, es ist unmöglich. Und Josua und Kaleb sagen, doch, wir sehen, wir können es schaffen. Unser Geist entscheidet, wohin wir gehen. Ich möchte das nochmal betonen, dass wir wirklich auf unseren Geist achten. Auch unsere Wahrnehmung wird von dem Geist bestimmt. Es kann sein, dass du ein Vorstellungsgespräch hast und der Geist in dir sagt, Junge, das schaffst du, ich helfe dir, das kriegen wir hin. Und dann gehst du zu deinen Freunden oder Familie oder die sagen, du bist ein bisschen wahnsinnig, hör mal, du hast doch gar nicht diese Ausbildung, das kriegst du niemals hin, was denkst du überhaupt, wer du bist? Also das geht gar nicht. Ja? Und auf was hörst du dann? Hörst du auf den Geist? Oder hörst du auf das, was Menschen sagen? Ähnlich ist es auch bei der Partnerwahl, wenn du jemanden heiraten willst oder so. Es ist die Gefahr sehr groß, dass du aus deiner Seele heraus das Ganze betrachtest und dann fragst du alle anderen, ja, sagen sie, finde ich auch, ihr passt super zusammen und ihr solltet ihr heiraten. Dann solltest du immer jemanden fragen, der Übung hat und den Geist aus dem Geist heraus beurteilen kann. Es ist ein Riesenunterschied, ob jemand im Geist beurteilt oder aus dem Fleisch. Gott führt uns auch aus dem Geist heraus in Bezug auf andere Menschen. Das heißt, dass du von Gott geführt wirst zu anderen Menschen und du spürst es in deinem Geist. Das hat Gott jetzt getan. Gott hat uns zusammengebracht. Es kann sein, dass wie bei Elisabeth und Maria, als die sich trafen, da bewegte sich das Kind in ihrem Leib und sie freute sich, der Geist wurde ganz, sie wurde voll des Heiligen Geistes, ihr Geist hüpft in ihr. Und so ist es auch, wenn Gott dich mit Menschen zusammenbringt und du merkst, dein Geist in dir hüpft vor Freude, dann weißt du, hier ist ein Mensch, dem ich mich anvertrauen kann. Den hat Gott mir zur Seite gestellt, damit wir zusammen Reich Gottes bauen. Und viele schauen ihr Leben so an, alles ist schwierig, nichts bewegt sich, es tut sich nichts in meinem Leben. Und sie sehen ständig nur auf die Riesen, auf das, ja, was zu schwer ist. Sie schauen auf die Hindernisse. Und dann werden die Hindernisse zu ihrem Gott. Ja, wenn du die ganze Zeit auf deine Hindernisse schaust, machst du die Hindernisse zu deinem Gott. Und dein Glaube sinkt, wir reagieren wie wir sind gelähmt und wir haben dann eine falsche Blickrichtung. Gott wird kleiner in deinem Leben und die Hindernisse werden immer größer. Und dann kommt es dahin, dass wir sagen, es geht nicht. Gott hatte Mose gesagt, ich gebe dir dieses Land. Aber das Volk hat das Land mit ihrem müden, fleischlichen Geist betrachtet und nicht mit dem Geist Gottes. Auf was sehen wir heute? Sehen wir mit dem Geist Gottes oder mit unserem ungläubigen Augen? Das ist ein Riesenunterschied, ja. Es kann auch sein, dass du deine Ehe anschaust aus dem Fleisch heraus, da läuft nichts mehr, da geht nichts mehr. Oder dass du auf Gott schaust und sagst, mit Gottes Hilfe wird es gehen. Und da ist das Gebetsleben entscheidend. Je mehr du betest, desto klarer sehen wir. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer, wichtiger Punkt. Je mehr wir beten, desto klarer sehen wir. Schauen wir auf die Begrenzung in unserem Leben oder auf unsere Möglichkeiten. Viele sind ja sehr stolz auf sich, weil sie talentiert sind, weil sie Fähigkeiten haben, die andere nicht haben. Aber ich sag dir, im Reiche Gottes zählt das nicht. Im Reiche Gottes zählt dein Geist. Es ist schön, wenn du Talente hast, wenn du was kannst, was andere nicht können. Das ist toll, wenn du Fähigkeiten hast. Aber es zählt, was für einen Geist hast du in dir. Also nicht verwechseln mit Seele, ja? Die Seele sieht das, was sie sehen möchte. Und frag dich mal, bist du bereit, Neues anzugehen? Auch wenn du schon über 80 bist, haben wir jetzt hier nicht der Fall, aber wer weiß, was noch kommt. Sind wir bereit, weiterzugehen, auch wenn wir unsere Sicherheiten aufgeben müssen? So, jetzt kommen wir zu der nächsten Art, wie Gott führt. Die nächste Folie. Ja, genau. Führung durch Vorbereitung. Das ist ganz wichtig. Also wenn du jetzt da die erste Führung nimmst, so nach dem Motto, naja, ich gebe mich Gott hin, dann lege ich mich in Liegestuhl und sage die ganze Zeit, Herr, ich gebe mich dir hin, ich gebe mich dir hin. Dann passiert nicht viel. Aber es gibt eine Art Führung, wo Gott möchte, dass du dich vorbereitest. Das lesen wir in Josua 3, Vers 4. Da sagt Josua, ihr seid diesen Weg noch nie gegangen. Der Jordan war zu der Zeit übergelaufen, ja, über die Ufer getreten. Der war total breit und tief für alle, die in Israel waren. Nicht, dass ihr denkt, da braucht man nur so rüberhüpfen. In Israel war es ja dann ziemlich trocken dann. Nein, er war breit über die Ufer gelaufen und sehr tief. Übrigens an der Stelle, wo Josua mit dem Volk rüberging, an der Stelle ist Jesus getauft worden. So, und jetzt sagt der Josua, wir müssen da alle rüber. Es gab keinen Schwimmkurs vorher und es gab auch keine Schwimmwesten. Ich habe mir das so mal vorgestellt, die Mütter mit kleinen Kindern, boah, ich weiß gar nicht, wie das so gehen sollte. Sowas kannten sie noch nicht. Und weiter sagt Josua zum Volk, macht euch bereit, sorgt dafür, dass ihr rein seid, wie der Herr es von seinem Volk verlangt. Denn morgen wird der Herr ein Wunder tun für euch. So, er sagt, bereitet euch vor. Im Englischen heißt es prepare you. Das finde ich viel, viel dynamischer, viel klarer. Es war also ein Befehl. Ganz anders als im Psalm 23. Und ich habe mir das mal so vorgestellt, so die Gemeinde steht da jetzt am Jordan mit Josua und er sagt, wir gehen rüber. Dann hätte die Gemeinde, was hätte die Gemeinde gemacht, sagt mal. Genau, diskutiert, genau. Und mit welchem Bibelvers wären sie gekommen? Ich habe einen rausgesucht. Josua, hier steht, Psalm 23, Vers 2, er bringt mich auf saftige Weiden, lässt mich ruhen am frischen Wasser und gibt mir neue Kraft. Auf sicheren Wegen leitet er mich, da verbürgt er für seinen Namen. Ne? Da wären so die Moralisten, was wir am Donnerstag durchgenommen haben, die hätten dann Bibelvers gehabt, sofort standen sie da mit der Bibel. Josua, hast du das gehört? Das kann nicht von Gott sein. Das passt gar nicht. Die hätten ihn erstmal zusammengestaucht und hätten gesagt, weißt du was, du kannst doch nicht jetzt im Ernst erwarten, dass wir mit Kind und Kegel da jetzt rüber gehen, ohne Schwimmkurs, ohne Schwimmwesten. Nein, das kann nicht von Gott sein. Seid ihr noch bei mir? Das wäre unsere Reaktion gewesen. Ne? Wir müssen da erstmal drüber schlafen, Josua. Da müssen wir erstmal drüber beten. Außerdem haben wir morgen Geburtstag. Es geht nicht. Ja? Wir müssen erstmal überlegen. Und ich bin heute viel zu erschöpft dazu. Vielleicht nächsten Monat oder was. Ja? Es gibt Zeiten, wo wir aktiv auf die Zukunft uns vorbereiten müssen. Das war der Grund, warum Burke und ich uns jetzt 2 Monate mit ein bisschen Pause vorbereitet haben und zurückgezogen haben. Es gibt Zeiten, wo man sich erstmal im Geist stärken muss für die nächste Runde. Und das kann sein, dass du eine Zeit des Fastens nimmst, des Lernens oder des Gebets. Es gibt Zeiten, wo du nur durch Aktivität geführt werden kannst. Heiligt euch, heißt es. Bereite dich vor. Was bedeutet das für uns? Das muss jetzt jeder für sich selber hören, aber es kann sein, dass du dich finanziell vorbereiten sollst für den nächsten Schritt. Es kann sein, dass du dich bildungstechnisch vorbereiten musst. Beschäftige dich mit bestimmten Themen. Dass du dich körperlich bewusst fit hältst für den nächsten Schritt. Dass du bestimmte Beziehungen baust, die wichtig sind. Dass du wirklich dir von Gott ein Bild geben lässt und sagst, Herr, da will ich hin, was du mir gezeigt hast. Was sagt dir dein Geist? Oder ist durch Corona unser Geist müde geworden und wir können gar nicht mehr erfrischt aufstehen? Ich komme jetzt zur letzten Art der Führung und ich weiß, dass einige von uns da drin stecken. Lass uns mal die nächste Folie nehmen, die ist nicht so prickelnd, aber die ist Realität. Noch die, genau. Führung durch Warten und Gehorchen. Psalm 23, Vers 4. Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. Und es gibt Zeiten, wo wir uns einfach nicht mehr weiter bewegen können. Diese Zeiten sind ganz, ganz wichtig zu warten, bis Gott spricht. Es kann sein, dass du wirklich manchmal auch ein Jahr warten musst, vielleicht auch noch länger. Aber in diesen Zeiten, dass du hörst mit der Haltung, Gott sieht ja auch, ob du gehorchen willst, mit der Haltung, ich will auch gehorchen. Und Gott ist ein Gott, der im Verborgenen ist. Und er sieht das. Es gibt aber auch Zeiten, wo wir in solchen Zeiten erkennen müssen, was muss ich hier tun? Es bewegt sich rechts und links nichts mehr. Was muss ich tun? Da muss ich richtig aktiv sein, damit ich aus dieser Finsternis rauskomme. Also jeder muss das für sich rausfinden. Ist es meine Zeit, wo ich im Vertrauen ruhig sein muss, bis ich gehört habe? Oder müssen wir aufstehen und gehen, dass wir wieder ins Licht kommen? Es ist eine ganz, ganz kritische Zeit. Ich bin so begeistert, was man da so liest von den Frauen bei den Taliban. Die werden ja verfolgt und vergewaltigt und so weiter. Aber diese Frauen leben in der Finsternis und erleben, wie die Engel kommen, wie Türen für sie aufgehen, wo sie Hilfe erfahren, übernatürliche Hilfe. Und je größer die Finsternis, desto klarer spricht Gott. So ist es eigentlich in der Regel. In solchen Zeiten sind wir unwahrscheinlich verführbar. Das ist eine ganz gefährliche Zeit, weil wir wollen ja schnell aus dieser Finsternis raus. Das heißt, da kommt dann jemand mit einem Angebot und sofort sagen wir ja, weil wir Hauptsache raus. Und da scheitern viele, dass sie sich verführen lassen. Ja? Sie gehen dann in die falsche Richtung. Aber eins ist sicher, in solchen Zeiten, dürfen wir das Bild nochmal sehen, Jörn? In solchen Zeiten gibt es nur eins. In solchen Zeiten können wir nur nach oben schauen. Weil rechts und links kannst du ja gar nichts sehen, es ist alles finster. Du kannst nur nach oben schauen und sagen, von dem Herrn kommt mir alle Hilfe, sonst bekomme ich Angst. Und Gott möchte uns leiten, weil er uns liebt. Er möchte nicht, dass wir irgendwo stecken bleiben. Er möchte uns zeigen, was gut für uns ist und was schlecht ist. Und wir gucken uns die letzte Folie an, können wir die nächste Mal sehen. Gott kann eine Tür öffnen, wo vorher nie eine war. Und die Frage ist, was siehst du in deinem Geist? Siehst du überhaupt noch was? Ja. Und ich möchte uns, damit schließe ich auch, die Frage stellen, wo brauchst du gerade Führung? Die Gemeinde braucht Führung, aber jeder Einzelne von uns braucht auch Führung. Und welcher Stellenwert hat Sicherheit für dich? Ist Sicherheit für dich wichtiger, als im Willen Gottes zu sein? Wo musst du weitergehen, loslassen, auch wenn es gerade gemütlich ist? Und was sagt dir der Geist? Was sieht der Geist in dir? Und wo musst du dich innerlich vorbereiten? Ich bin so dankbar, dass wir jetzt diese 2 Monate hatten, uns vorzubereiten. Und Gott möchte uns führen. Lass uns einfach mal jetzt das so auf uns einwirken lassen. Wir haben jetzt so 1-2 Minuten einfach nur Stille. Lass es auf dich wirken.